und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 3. November und wir lesen natürlich weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute reinhört. Wir lesen wie immer aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich sage euch die einzelnen Stellen direkt vorher an. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Zweite Chronik, Kapitel 32. Assyrer vor Jerusalem. Nach diesen Maßnahmen und Treuebeweisen Hiskias rückte Sanherib, der König von Assyrien, an. Er fiel in Juda ein und belagerte die befestigten Städte. Er wollte sie in seine Gewalt bringen. Als Hiskia erkannte, dass Sanherib es vor allem auf Jerusalem abgesehen hatte, beriet er sich mit seinen Ministern und Heerführern. Er schlug vor, alle Wasserquellen außerhalb der Stadt unzugänglich zu machen. Sie unterstützten sein Vorhaben und sagten, warum sollen die Könige von Assyrien viel Wasser finden, wenn sie kommen? Sie holten viele Leute zusammen und verstopften alle Quellen, auch den Zugang zu dem unterirdischen Kanal. Hiskia ging auch entschlossen daran, die Stadtmauer wieder instand zu setzen, die Risse bekommen hatte, und ihre Türme zu erhöhen, ebenso die andere Mauer draußen. Außerdem befestigte er den Stadtwall der Davidsstadt und ließ eine Menge Wurfgeschosse und Schilde anfertigen. Er setzte Hauptleute über das Volk ein und bestellte alle zu sich auf den Platz am Stadttor, um ihnen Mut zu machen. Er sagte, seid mutig und entschlossen, habt keine Angst und erschreckt nicht vor dem König von Assyrien und der ganzen lärmenden Menge, die bei ihm ist, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist eine menschliche Macht. Doch mit uns ist Jahwe, unser Gott, um uns zu helfen und unseren Krieg zu führen. Das Volk vertraute auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Unterdessen schickte König Sanherib von Assyrien seine Boten nach Jerusalem, während er und seine ganze Streitmacht noch vor Lachisch lag. Sie sollten König Hiskia von Juda und allen Judäern in Jerusalem ausrichten: König Sanherib von Assyrien lässt euch sagen, worauf vertraut ihr eigentlich, dass ihr es in einer belagerten Stadt Jerusalem aushalten wollt? Hiskia führt euch in den Tod, wenn er sagt, Jahwe, unser Gott, wird uns aus der Gewalt des Königs von Assyrien retten. Verhungern und verdursten werdet ihr. War es nicht gerade Hiskia, der dessen Höhen, Heiligtümer und Altäre beseitigt und den Leuten in Juda und Jerusalem befohlen hat, nur noch vor dem einen Altar anzubeten und Räucheropfer zu bringen? Wisst ihr nicht, was ich und meine Vorgänger mit den anderen Völkern in ihren Ländern gemacht haben? Haben denn die Götter der anderen Völker ihr Land vor mir retten können? Gibt es einen einzigen Gott von diesen Völkern, die durch meine Väter vernichtet wurden, der sein Volk aus unserer Gewalt befreien konnte? Und da soll ausgerechnet euer Gott euch vor mir retten können? Lasst euch nicht von Hiskia täuschen. Lasst euch doch nicht so in die Irre führen. Glaubt ihm nicht. Kein Gott irgendeines Landes oder Königreichs konnte sein Volk vor meinen Vätern retten. Und euer Gott kann das schon gar nicht. In dieser Weise redeten die Boten Sanheribs weiter gegen Jahwe und dessen Diener Hiskia. Sanherib hatte auch einen Brief geschickt, in dem er Jahwe, den Gott Israels, verhöhnte. Er schrieb darin, genauso wenig wie die Götter der Länder ihr Volk vor mir gerettet haben, wird der Gott Hiskias sein Volk vor mir retten können. Den Einwohnern von Jerusalem, die auf der Mauer standen, riefen die Boten das auch laut auf Judäisch zu. Sie wollten ihnen damit Angst einjagen und sie einschüchtern, um die Stadt erobern zu können. Dabei redeten sie von dem Gott Jerusalems so wie von den anderen Göttern der anderen Völker, die doch Machwerke von Menschen sind. König Hiskia und der Prophet Jesaja beteten deswegen, ja, sie schrien zum Himmel um Hilfe. Da schickte Jahwe einen Engel, der jeden Wehrtüchtigen, jeden Offizier und Befehlshaber im Lager des assyrischen Königs tötete. So musste dieser mit Schimpf und Schande in sein Land zurückkehren. Und als er in das Haus seines Gottes ging, erschlugen ihn dort seine eigenen Söhne mit dem Schwert. So befreite Jahwe Hiskia und die Einwohner Jerusalems aus der Gewalt Sanheribs, des Königs von Assyrien, und von allen ihren Feinden. Er schenkte ihnen Ruhe an allen Grenzen. Viele Menschen brachten Gaben für Jahwe nach Jerusalem und kostbare Geschenke für König Hiskia von Juda, denn er war seitdem bei allen Völkern hoch angesehen. Hiskias letzte Regierungsjahre. In dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Da betete er zu Jahwe und dieser erhörte ihn und bestätigte ihm das durch ein Wunderzeichen. Aber Hiskia wurde hochmütig und dankte ihm die erwiesene Wohltat nicht. Deshalb kam Gottes Zorn über ihn und auch über Juda und Jerusalem. Da demütigte sich Hiskia wegen seines Hochmuts, er und die Bewohner Jerusalems ebenso. Darum kam der Zorn Jahwes nicht schon zu Lebzeiten Hiskias über sie. Hiskia war sehr vermögend und genoss überall hohes Ansehen. Er legte sich Schatzkammern an für sein Gold und Silber, die Edelsteine, Balsamöle, Schilde und alle möglichen kostbaren Gegenstände. Er ließ auch Vorratshäuser für Getreide, Wein und Olivenöl bauen und Ställe für das Vieh, das er in großer Zahl hielt. Er legte sich neue Städte an und vermehrte seinen Besitz an Schafen und Rindern. Gott gab ihm sehr viel Reichtum. Hiskia war es auch, der die Gihon-Quelle außerhalb der Stadt unkenntlich machen und das Wasser unterirdisch in westlicher Richtung in die Davidsstadt leiten ließ. Hiskia gelang alles, was er sich vornahm. So ging auch die Sache gut aus, als die Fürsten von Babylon Gesandte zu ihm schickten, um nach dem Wunderzeichen zu fragen, das im Land geschehen war. Damals überließ Gott ihn sich selbst, um seinen Charakter auf die Probe zu stellen. Was es sonst noch über Hiskia und seine Treue zu berichten gibt, ist nachzulesen in der Niederschrift der Offenbarung des Propheten Jesaja ben Amos und in der Chronik der Könige von Juda und Israel. Als Hiskia starb, begrub man ihn beim Aufgang zu den Gräbern der Nachkommen Davids. Ganz Juda und die Bewohner Jerusalems erwiesen ihm Ehre bei seinem Tod. Sein Sohn Manasse trat die Herrschaft an. Das Buch Daniel, Kapitel 12. In dieser Zeit wird der große Engelfürst Michael auftreten, der dein Volk beschützt. Denn es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie es sie seit Menschengedenken noch nie gegeben hat. Doch dein Volk wird gerettet werden, und zwar jeder, der im Buch Gottes aufgenommen ist. Und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen. Die einen zum ewigen Leben, und die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Doch die Verständigen werden leuchten wie der strahlende Himmel, und die, die vielen anderen zur Gerechtigkeit verholfen haben, werden glänzen wie die Sterne, immer und ewig. Aber du, Daniel, bewahre die Worte zuverlässig auf und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen, und das Verständnis wird zunehmen. Als ich, Daniel, mich nun umschaute, sah ich zwei andere Engel dastehen, einer auf dieser und der andere auf jener Seite des Stromes. Einer von ihnen fragte den in Leinen gekleideten Mann, der über dem Wasser des Stromes stand: Wie lange dauert es noch, bis diese erstaunlichen Vorgänge ein Ende haben? Der Mann über dem Wasser erhob beide Hände zum Himmel und schwor bei Gott, der ewig lebt: Es dauert eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Kraft des heiligen Volkes zerschlagen ist, wird sich das alles vollenden. Ich hörte es, verstand es aber nicht. Deshalb fragte ich: Mein Herr, wie wird das alles ausgehen? Doch er sagte: Geh jetzt, Daniel, denn die Worte sollen bis zum Ende aufbewahrt und versiegelt bleiben. Viele Menschen werden geprüft, gereinigt und geläutert werden. Die Gottlosen werden weiter gottlos handeln, aber von ihnen wird es niemand verstehen. Doch die Verständigen werden es begreifen. Wenn das tägliche Opfer abgeschafft und das entsetzliche Scheusal aufgestellt wird, von diesem Zeitpunkt an sind es 1290 Tage. Glücklich, wer es aushält und 1335 Tage erreicht. Aber du, geh deinen Weg bis zum Ende. Du wirst dich zur Ruhe legen und am Ende der Zeit auferstehen, um dein Erbe in Empfang zu nehmen. Die Apostelgeschichte, Kapitel 18. In Korinth. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontus stammte. Kurz vorher war er zusammen mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Gesetz erlassen hatte, das alle Juden aus Rom verbannte. Paulus suchte die beiden auf und weil er das gleiche Handwerk wie sie ausübte, sie waren Zeltmacher, blieb er dort und arbeitete mit ihnen zusammen. An jedem Sabbat unterhielt sich Paulus in der Synagoge mit den Leuten und überzeugte Juden und Griechen. Als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien nachkamen, konnte Paulus sich ganz der Verkündigung widmen. Nachdrücklich bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Weil sie aber nichts davon wissen wollten und ihn beschimpften, schüttelte er den Staub aus seinen Gewändern und sagte zu ihnen: Wenn das Gericht euch trifft, seid ihr selbst daran schuld. Ich habe meine Pflicht getan und werde mich jetzt an die Nichtjuden wenden. Er verließ die Synagoge und predigte von da an bei Titius Justus, einem Griechen, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar an die Synagoge stieß. Schließlich kam sogar der Synagogenvorsteher Crispus zum Glauben an den Herrn, er und alle, die in seinem Haus wohnten. Auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Eines Nachts, in einer Vision, sagte der Herr zu Paulus: Fürchte dich nicht, verkündige das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich bin bei dir. Niemand wird sich an dir vergreifen und dir ein Leid antun. Denn in dieser Stadt gehört mir ein großes Volk. So blieb Paulus noch 1,5 Jahre in Korinth und unterrichtete die Menschen über die Botschaft Gottes. Nachdem Gallio Prokonsul von Achaia geworden war, verschworen sich die Juden gegen Paulus und brachten ihn vor seinen Richterstuhl. Sie erklärten: Dieser Mann überredet die Menschen, Gott in einer Weise zu verehren, die gegen das Gesetz verstößt. Paulus wollte gerade mit seiner Verteidigung beginnen, da sagte Gallio zu den Juden: Wenn es sich um ein Verbrechen oder einen böswilligen Anschlag handeln würde, ihr Juden, dann wäre es meine Pflicht, euch anzuhören. Wenn es sich aber nur um Begriffe und Namen handelt, die mit eurem Gesetz zu tun haben, müsst ihr euch schon selbst darum kümmern. Ich gedenke jedenfalls nicht, dafür den Richter zu spielen. Damit ließ er sie vom Richterstuhl wegführen. Da packten sie alle Sosthenes, den Synagogenvorsteher, und verprügelten ihn noch auf dem Gerichtsplatz. Gallio aber kümmerte sich nicht darum. Rückreise nach Antiochia. Paulus jedoch blieb noch etliche Tage in Korinth, bis er schließlich von den Geschwistern Abschied nahm und zusammen mit Priscilla und Aquila nach Syrien absegelte. Bevor sie in Kenchrea an Bord gingen, ließ Paulus sich noch das Haar abschneiden, das er aufgrund eines Gelübdes hatte wachsen lassen. Sie kamen dann nach Ephesus, wo Paulus seine Begleiter zurückließ. Vor seiner Weiterreise suchte er aber die Synagoge auf und sprach zu den Juden. Als diese ihn baten, länger in der Stadt zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern verabschiedete sich von ihnen. Wenn Gott will, sagte er, werde ich zu euch zurückkommen. Dann reiste er von Ephesus ab. Mit dem Schiff fuhr er bis nach Caesarea und ging von dort zu Fuß nach Jerusalem hinauf. Er begrüßte die Gemeinde und kehrte schließlich nach Antiochia zurück. Die dritte Missionsreise. Nachdem er einige Zeit dort verweilt war, brach er wieder auf. Er reiste zunächst durch das Gebiet von Galatien und anschließend durch Phrygien. Überall ermutigte er die Jünger im Glauben. Inzwischen war ein Jude namens Apollos nach Ephesus gekommen. Er stammte aus Alexandria und war ein gebildeter, wortgewandter Mann, der eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schriften besaß und außerdem in der Lehre des Herrn unterwiesen war. Er sprach mit glühender Begeisterung und belehrte seine Zuhörer genau über das Leben von Jesus, obwohl er keine andere Taufe als die von Johannes kannte. Dieser Apollos begann freimütig in der Synagoge zu sprechen. Als Priscilla und Aquila ihn dort hörten, luden sie ihn zu sich nach Hause ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Als Apollos dann in die Provinz Achaia reisen wollte, bestärkten ihn die Brüder in dieser Absicht. Sie schrieben an die Jünger dort und baten sie, ihn freundlich aufzunehmen. Tatsächlich konnte er den Gläubigen in Achaia mit seiner besonderen Gabe eine große Hilfe sein. In öffentlichen Streitgesprächen widerlegte er die Juden und bewies ihnen anhand der Schrift, dass Jesus der Messias ist. Das war die heutige Bibellese. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.